Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Heute schauen wir mal auf die andere Seite. Nicht auf die der Macher von Journalismus, sondern auf die, über die Journalismus gemacht wird.
Ich bin schon der Meinung, es ist heute wichtiger denn je, eine klare Position einzunehmen, die zu formulieren und lieber auch mal in Kauf zu nehmen, dass man sich korrigieren muss, als nur für alle Seiten offen zu sein und sowohl wenn als auch zu sagen. Man muss schon abwägen, aber man muss dann ein Ergebnis auch darstellen.
Das ist Klaus Holleczek, bayerischer Gesundheitsminister, CSU-Mitglied. Er schildert bei uns im Podcast, wie er die Begegnung mit Journalistinnen und Journalisten wahrnimmt, welchen Druck er möglicherweise durch sie verspürt und wie er damit als Politiker umgeht. Konkret bei der politischen Frage, die uns die letzten Wochen beschäftigt hat. Allgemeine Impfpflicht, ja oder nein? Klaus Holleczek ist mittlerweile dafür. Früher gehörte er auch zu denjenigen, die eine Impfpflicht kategorisch ausgeschlossen haben und hat jetzt das Problem, mit diesem Sinneswandel politisch umzugehen. Wir reden darüber, weil sich unser Hörer Moritz Ahlers bei uns gemeldet hat. Er findet es problematisch, dass Politikerinnen und Politiker eine Impfpflicht kategorisch ausgeschlossen haben. Und er fragt sich, ob sie das auch unter zu starkem medialen Druck getan haben. Ich bin Stefan Fries. Willkommen zu Nach Redaktionsschluss. Herr Ahlers, was ist Ihre Kritik?
Meine Kritik oder auch vielmehr meine Frage ist, welche Möglichkeiten und welche Verantwortung politischer Journalismus hat, politische Debatten rechtzeitig offen zu halten oder vielleicht dazu beizutragen, dass sie sich vorschnell verengen. Und ich meine, dass man am Beispiel der Debatte um die Einführung der allgemeinen Impfpflicht sehr gut feststellen kann, dass es früh, also sagen wir mal im vergangenen Jahr bis hin zur Bundestagswahl jedenfalls, vielleicht sogar auch noch bis Oktober, letztlich keine inhaltliche Debatte über für und wider der Einführung der allgemeinen Impfpflicht gab, sondern dass es von weiten Teilen der Politik ausgeschlossen wurde. Und dass es erst ab November und jetzt zunehmend diese Debatte gibt und dass es damals so kategorisch ausgeschlossen wurde von wesentlichen Teilen der Politik, empfinde ich jetzt als große Hypothek für die nun laufende Debatte, insbesondere im Hinblick auf die Akzeptanz der späteren Entscheidung durch diejenigen Teile, die dieser Entscheidung kritisch gegenüberstehen. Und da frage ich mich rückblickend, ob nicht der politische Journalismus diesen, ich würde sagen, voreiligen Ausschlüssen der Einführung der allgemeinen Impfpflicht durch viele PolitikerInnen hätte entgegenwirken können oder auch sogar müssen.
Das heißt, Ihr Eindruck war, dass Journalisten Politiker dazu gedrängt haben, das auszuschließen?
Das würde ich so nicht sagen. Also ich würde sagen, die erste Hauptverantwortung liegt natürlich bei der Politik selbst. Und mit Sicherheit ist der Bundestagswahlkampf im Herbst 2021 mit seinen Sondereffekten hat dazu beigetragen, dass es derart kategorische Ausschlüsse gab. Es geht mir nicht darum, allein die Verantwortung dem Journalismus zuzuschreiben und sozusagen die Politiker auszunehmen von der Verantwortung, sondern es geht mir um die Mitverantwortung des Journalismus.
Das heißt, Sie nehmen schon so eine Wechselwirkung wahr zwischen Medien und Politik, dass Politik reagiert auf das, was Medien machen oder von ihnen verlangen oder fordern oder so.
Genau, also das würde ich sagen, das kann man, glaube ich, fast nicht anders sehen, dass es da eine Wechselbeziehung gibt. Natürlich gibt es auch jeweils spezifische Interessen. Also sowohl die Politik oder PolitikerInnen haben Interesse daran, klare, einfach vermittelbare Aussagen zu tätigen. Aber natürlich haben auch Journalisten Interesse daran, PolitikerInnen zu einfachen Aussagen zu bringen. Ich meine nur, dass die Einfachheit von Aussagen auch kein absoluter Wert ist. Gerade in Krisensituationen und bei dynamischen Verläufen, möglichen Verläufen, und der Unvorhersehbarkeit von Veränderungen können einfache Aussagen, die sich auf die Zukunft bestehen, auch riskant sein oder sogar im Hinblick auf politisches Vertrauen gefährlich, wenn man sich später als Politiker in Widerspruch zu früheren Aussagen setzt. Und da meine ich, dass im Falle von solchen einfachen kategorischen Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen, dass es da eher Aufgabe sein müsste oder noch viel mehr Aufgabe von politischem Journalismus, solche kategorischen Aussagen viel mehr anzuzweifeln, als in irgendeiner Weise in einen positiven Rahmen zu stellen.
Herr Holleczek, ich spitze das mal ein bisschen zu und frage Sie mal, waren Sie als bayerischer Gesundheitsminister früher gegen die Impfpflicht, weil Journalisten und Journalistinnen das von Ihnen erwartet haben und Sie unter Druck gesetzt haben, sich dazu so zu positionieren?
Nein, habe ich tatsächlich nie so empfunden. Ich glaube schon, dass die Pandemie und all das, was damit zusammenhängt, auch die Kommunikation und die täglichen Herausforderungen, die Unwägbarkeiten, die Veränderungen, also auch was die Wissenschaft nicht weiß und was wir trotzdem bewerten müssen und auch politisch entscheiden müssen, tatsächlich eine Besonderheit ist in diesen Zeiten, die auch ganz schwierig ist für beide Seiten, also auch für Politik, aber auch für Journalismus, auch das Getriebensein, sehr schnell am Puls der Zeit zu sein. Wenn ich mir heute diese News-Ticker zum Beispiel anschaue, wo minütlich jeder sozusagen eine Meinung darstellt, die dann wieder bewertet wird und in dieser Vielfalt auch die Frage ist, was kommt denn noch an draußen, dann ist das, glaube ich, eine ganz schwierige Situation. Ich war tatsächlich am Anfang gegen die Impfpflicht aus einem ganz profanen Grund, wenn Sie so wollen, weil ich miterlebt habe, wie in der Pflege sich sehr schnell etwas aufgebaut hat, wo Pflegekräfte gesagt haben, naja, wenn man uns jetzt da irgendwo reinzwingt auch und wir wollen das nicht und man kann doch auch mit Argumenten überzeugen. Und von daher war ich immer der Meinung, vielleicht muss man einfach die besseren Argumente haben und die Menschen kann man dann auch gewinnen. Ab irgendeinem Zeitpunkt, glaube ich, ist es tatsächlich so gewesen, dass man sagen muss, es ist nicht mehr gelungen und dann muss es doch auch die Chance geben, dass man die Meinung revidiert, weil sich der Sachverhalt geändert hat. Ich glaube, das muss man auch zulassen, das muss man auch der Politik zugestehen und darf dann nicht als Wendehals interpretiert werden, der sich nur dreht und schon gar nicht nach der Meinung der Journalisten, sondern es ist eine Zeit, die wirklich herausfordernd ist und die auch dann immer wieder zulassen muss, dass Positionen nachjustiert werden, weil die Lage sich geändert hat.
Aber haben Sie denn den Eindruck, dass Journalisten Sie als Wendehals abstempeln, wenn Sie sich plötzlich anders äußern als vorher?
Nein, aber es ist doch so ein bisschen, in der Diskussion geht es ja um Vertrauen, um Glaubwürdigkeit. Das ist ja auch ein Thema, das, wenn ich Sie ja alles jetzt richtig verstanden habe, das Sie so ein bisschen auch interpretieren auf allen Seiten, zu sagen, diese Festlegung auf etwas am Anfang kostet Vertrauen, wenn man die Meinung wieder ändert und ist letztlich dann schädlich für den Sachverhalt insgesamt. So habe ich so ein bisschen das verstanden oder korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch gesehen habe.
Doch, das haben Sie schon richtig verstanden. Also ich meine, dass, also ich kann auch das offenlegen, ich persönlich bin für die Einführung der allgemeinen Impfpflicht, aber ich meine, dass, wenn man sich fragt, dieser politische Prozess, der jetzt stattfindet und mit seiner Entscheidung, die im Ergebnis kommen wird, findet die auch Akzeptanz in den Bereichen der Gesellschaft, die politisch für eine andere Lösung wären. Und da meine ich, dass der kategorische Ausschluss im vergangenen Jahr in gewisser Maßen eine Hypothek ist für die Akzeptanz der Mehrheitsentscheidung durch Teile der Minderheit. Und ich glaube, dass es in der Demokratie oder für demokratische Kultur entscheidend ist, dass in der Sache gerungen wird, aber dass die später unterlegene Teile der Bevölkerung auch akzeptieren können, dass demokratisch legitime Entscheidungen gegen ihren persönlichen Willen ergehen. Und da meine ich, dass die Entwicklung der Debatte, begleitet und befördert durch den Journalismus, ja, in gewisser Maßen eine Hypothek darstellt.
Ich hole mal Katharina Hamberger dazu, Hauptstadtkorrespondentin für den Deutschlandfunk in Berlin. Katharina, wie hast du die Debatte über die Impfpflicht als Journalistin wahrgenommen? Waren wir da als Medien insgesamt zu forsch? Haben wir zu sehr auf klare Aussagen gedrängt?
Ich glaube, in der Debatte sind mehrere Ebenen drin. Also es ist ja völlig klar, dass Journalisten und Journalistinnen, wenn sie Interviews führen, auch versuchen, eben verbindliche Aussagen auch von Politikern und Politikerinnen zu bekommen. Und dann eignen sich solche Themen natürlich, wo man sagt, schließen Sie etwas aus oder sind Sie dafür besonders? Und das war eben bei der Impfpflicht, glaube ich, auch der Fall. Wir hatten da zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, auch als diese Debatte lief, ja auch noch den Wahlkampf zusätzlich. Also da war es auch für Politiker und Politikerinnen ganz gut, mit klaren Aussagen vielleicht in den Medien zu sein. Entsprechend sind die dann auch gefallen. Wir schließen das aus, beziehungsweise wird es nicht geben. Ich bin dann aber, wo ich mich so ein bisschen dagegen wehre, nicht, wenn ich das mal ganz platt sagen darf, die Babysitterin eines Politikers oder einer Politikerin. Also wenn jemand glaubt, so eine Aussage tätigen zu müssen, dann ist der Politiker oder die Politikerin eigenverantwortlich dafür. Wo wir Medien uns vielleicht ein bisschen in die eigene Nase fassen müssen, ist, erzeugen wir solche Aussagen manchmal vielleicht zum Selbstzweck, weil man eben aufgrund des ständigen, wie Herr Holecek das nannte, Getriebenseins, der schnellen Nachricht, der exklusiven Zeile eben versuchen, solche Sätze zusätzlich nochmal zu befeuern. Aber jeder Politiker und Politikerin, die sind Profis genug, die müssen wissen, was sie sagen. Und man kann es auch immer ausdrücken. Man kann immer dazu sagen, zum jetzigen Zeitpunkt schließe ich das aus. Wir wissen nicht, wie sich die Lage entwickelt. Das kann sich auch nochmal ändern. Wenn es um das Thema Wendehals geht, Darstellung von Politikern, die ihre Meinung ändern, dann bin ich bei dem Thema bei Herrn Holecek und sage, da dürfen wir Journalisten dann auch nicht sagen, jetzt hat sich die Lage verändert, jemand hat seine Meinung verändert und das ist ganz schlimm. Sondern das kann man dann auch respektieren und entsprechend auch darstellen. Ich finde, es gibt aber unterschiedliche Situationen. Also bei der Impfpflicht ist das so, wie ich gesagt habe. Es gibt aber zum Beispiel, jetzt nehme ich mal auch ein Thema, das für die, entschuldigen Sie, Herr Holitschek, CSU und ganz nicht so ein schönes Thema ist, die Pkw-Maut. Da hatten wir sehr oft Aussagen, wie zum 01.01.2016 wird die Maut scharf gestellt. Die kommt auf jeden Fall. Wenn das dann nicht eintritt, dann finde ich, ist es auch meine Aufgabe, den Finger in die Wunde zu legen und sagen, das ist nicht passiert.
Also den Finger in die Wunde zu legen, wenn ich da kurz reingehen darf, das ist ja völlig in Ordnung. Ich glaube, das gehört ja auch dazu, das ist ja auch Aufgabe des Journalismus, sachlich, fachlich zu hinterfragen, Qualitätsjournalismus gepaart mit journalistischer Sorgfaltspflicht. Ich will sagen, es ist manchmal halt schwierig in diesen sehr schnellen Vertaktungen. Ich meine, das, was wir hier machen, das Gespräch zu führen, ist ja eigentlich die Ausnahme, wenn man ehrlich ist. Also normalerweise sind wir ja in 1,30 Beiträgen verhaftet oder in 50 Sekunden Auskünften, wo du ja gar nicht die Zeit hast, einen komplexen Sachverhalt. Und jetzt nehmen Sie mal das Thema Impfpflicht wirklich und schichten es mal ab nach der ethischen Frage, nach der juristischen Frage, da alles ist ja Anwalt, und nach all den Parametern, die da eine Rolle spielen, das darzustellen. Und deswegen wird es auch oft natürlich verkürzt und ich verstehe auch den Wunsch der Menschen, auch eine Position zu bekommen. Auch der Politikersprech oft ist ja manchmal ein Problem inzwischen in unserer Gesellschaft, dass wir manchmal um den Brei herumreden und die Menschen mal klare Positionen vermissen. Aber dann muss es auch möglich sein, Sie haben jetzt die Maut, das ist sicher ein anderes Thema, aber bei der Impfpflicht, da muss es auch möglich sein, eine Position mal zu korrigieren mit guten Argumenten und das auch dann wirken und stehen lassen zu können.
Da bin ich auch völlig bei Ihnen. Also wir hatten ja am Anfang dieser Impfpflichtdebatte ja überhaupt noch keine Vorstellung, wie diese Impfpflicht überhaupt aussehen soll. Und entsprechend, glaube ich, war es auch einfacher, sich festzulegen. Und das hat sich eben die ganze Situation gewandelt. Also muss natürlich die Politik auch das Recht haben, entsprechend Positionen zu verändern.
Da würde ich gerne einhaken. Ich sehe das nämlich genauso in der Beobachtung, dass die allgemeine Impfpflicht ausgeschlossen wurde zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nicht klar war, was sich dahinter jetzt verbirgt. Also inzwischen gibt es ja Ausdifferenzierung, wie so die Ausweitung der gesetzlichen Impfpflicht aussehen könnte. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen zu idealistisch, vielleicht ist der Anspruch an politischen Journalismus zu hoch, den ich formuliere. Aber rückblickend würde ich doch sagen, also gerade wenn etwas ausgeschlossen ist, was überhaupt nicht konkret auf dem Tisch liegt. Also bevor erstmal eine gemeinsame Debatte darüber stattgefunden hat, über was sprechen wir eigentlich. Wenn solche Themen ausgeschlossen werden, dann wünsche ich mir eigentlich vom politischen Journalismus, dass gerade das herausgearbeitet wird und auch angezweifelt wird. Also einmal die Sache ist, was schließen Sie eigentlich genau dann damit aus, wenn Sie sagen, ich bin gegen eine allgemeine Impfpflicht, und auch die Frage, aber was wäre denn für den Fall, also man kann das jetzt auch in die Zukunft spielen, dass man diejenigen, die jetzt gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ist, dass man Szenarien bildet und sagt, wären sie dann im kommenden Herbst oder Winter, wenn es zum Beispiel nicht ganz von der Hand zu weisen, eine neue Variante gibt, die weitere Einschränkungen erforderlich machen würde, wären sie dann immer noch gegen eine allgemeine Impfpflicht. Und so kann man solche kategorischen Ausschlüsse so ein bisschen herausfordern und das, denke ich, ist wichtig.
Aber ist es dann nicht oft so, dass wir uns auch hinstellen und am Ende doch nur die Überschrift sagen, Holleczek gegen Impfpflicht, Holleczek für Impfpflicht, und die Differenzierung dann irgendwie vielleicht zu kurz kommt? Herr Holleczek, nehmen Sie das so wahr, dass Sie falsch wiedergegeben werden?
Ach nein, das kann man nicht sagen. Ich glaube, man ist manchmal zu wenig differenziert oder man hat manchmal zu wenig die Chance, Sachverhalte noch irgendwo darzustellen. Wir kommen leicht auch in immer Themen rein, die eine gewisse Skandalisierung dann beinhalten, wo du gar nicht mehr so richtig abschichten kannst, wo es tatsächlich natürlich in dieser Medienvielfalt, in dieser Schnelligkeit auch der sozialen Kanäle, wenn ich auf Twitter sehe oder Instagram oder Facebook, wie schnell Dinge auch sich wieder drehen und Kommentierungen sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich vermisse, auch die Einordnung mal, die Chance, auch mal wirklich ein Thema in einem größeren Kontext wirklich ausführlich mal darzustellen und auch mal zu beleuchten von verschiedenen Seiten. Das würde ich mir mehr wünschen. Und ich glaube, das Thema Impfpflicht, ich habe mir das ja auch nochmal angeschaut. Ich habe mich ja da positioniert am Anfang. Wir haben keine Impfpflicht, da muss jeder für sich selber entscheiden. Oder ich habe dann auch mal gesagt, vorerst keine Impfpflicht, weil es im Moment noch nicht opportun wäre. Ich glaube schon, dass dieser Perspektivenwechsel auch mit der Zeit kommt. Und ich glaube auch, dass es am Anfang wichtig war zu sagen, wir wollen jetzt die Menschen nicht mit einer Impfpflicht belasten, sondern wir wollen sie überzeugen und geht doch bitte impfen. Dieser Appell, dieser Dialog auch in die Gesellschaft rein, das war zum damaligen Zeitpunkt sicherlich das richtige Thema und sie auch nicht zu verunsichern und ihnen zu sagen, ja, es kommt ja sowieso die Impfpflicht, also du hast ja gar keine Entscheidung mehr, ob du es willst oder nicht, sondern jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich glaube, dass die allgemeine Impfpflicht uns hilft, um aus der Pandemie rauszukommen. Und deswegen ist es jetzt wichtig, die Diskussion zu führen und zu entscheiden.
Aber das heißt, Sie haben dann dazugelernt und haben irgendwann nur noch gesagt, vorerst keine Impfpflicht, weil Sie auch schon das Gefühl hatten, vielleicht ändert sich da irgendwann mal was?
Ja, mit Sicherheit habe ich in der Pandemie auch diese Entwicklung gesehen an bestimmten Stellen und habe dann natürlich auch versucht, mal zu sagen, im Moment aus der Situation heraus sehe ich es immer noch nicht als opportun und glaube auch nicht, dass es notwendig ist. Aber du schließt es dann abgeschichtet tatsächlich nicht mehr ganz aus. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man dann aber schon nochmal sagen muss, im Lichte der Fakten und der Entwicklung und dessen, was ich jetzt weiß und beurteilen kann und was ich vielleicht auch mir an Ratschlägen hole aus der Wissenschaft und aus anderen Bereichen, ist jetzt mein Meinungsbild ein anderes geworden.
Das ist, glaube ich, genau das, was ich mir auch wünsche. Und das ist jetzt, ja, Herr Holitschek spricht als Politiker. Und ich glaube, dass natürlich ist die Eigenverantwortung von Politikern über ihre Art der Kommunikation und der Vermittlung ihrer Position nachzudenken. Aber ich glaube auch, dass Journalisten dazu beitragen können und vielleicht auch lernen können aus der Vergangenheit und der einfach schnellen Entwicklung in der Krise, dass das immer wieder herauszufordern ist, wenn PolitikerInnen nach wie vor kategorische Aussagen treffen, die keinerlei Offenheit für Änderung der Position beinhalten oder belassen, wenn sich die Lage ändert. Die finde ich grundsätzlich kritikwürdig und da wünsche ich mir auch für die Zukunft von JournalistInnen ein stärkeres Eingreifen. Und das ermöglicht es dann nämlich auch, wenn die Lage sich ändert, anknüpfend an vergangene Aussagen zu vermitteln und zu erklären, warum sich die Position denn jetzt verändert hat. Und es hat noch einen zweiten Effekt. Also wenn PolitikerInnen eine gewisse Offenheit in ihren Positionen belassen, dann ist es auch möglich, zu einem früheren Zeitpunkt neu nachzudenken über neue Wege und Möglichkeiten. Weil mein Eindruck ist auch rückblickend am Beispiel der Debatte der Impfpflicht, dass dieser kategorische Ausschluss auch ganz lange eine vielleicht schon zu ein paar Wochen oder Monate früher wichtige Debatte unter der Decke gehalten hat, weil natürlich es erstmal eine große Hürde ist, die man überschreiten muss, wenn man selber weiß, ich habe mich da mal sehr klar positioniert. Und es zeigt sich ja auch, dass dann ab Anfang November sehr viele PolitikerInnen und auch sehr schnell ihre Position gewechselt haben. Und da ist mein Eindruck, dass ja diese frühzeitig kategorischen Aussagen diese Debatte so ein Stück weit verzögert haben und vielleicht auch die Debatte deswegen zu einem rückblickend vielleicht etwas zu späten Zeitpunkt eingesetzt ist.
Jetzt kommt natürlich dazu, dass, wie Sie sagen, Anfang November ist dann tatsächlich der Wahlkampf endgültig beendet gewesen und die Bundestagswahl vorbei. Also ich glaube, diesen Faktor darf man bei dieser Impfpflicht auch nicht immer außen vor lassen, dass es einfach im Wahlkampf doch nochmal eine Rolle gespielt hat in dieser ganzen Debatte vor eben September, Oktober, November. Zu dieser Frage, wie gehen Journalisten damit um, wollte ich nochmal sagen. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen unterschiedliche Medienformate da auch beachten. Also zum einen ist es ja so, dass Journalisten und Journalistinnen, Herr Holitschek hat es angesprochen, oft nur noch wenig Zeit haben. Das ist jetzt im Deutschlandfunk oft nicht so. Wir haben viel Zeit. Ja, wir haben also im Hauptstadtstudio Beiträge, die 3 Minuten, 3 Minuten 30 lang sein dürfen. Das ist schon sehr lange, wenn ich auf die Kollegen der ARD im Radio oder Fernsehen gucke, dann haben die manchmal eine Minute 30. Da lassen sich Sachverhalte dann nicht mehr so differenziert erklären, wie sie vielleicht erklärt werden sollten. Ist aber dann auch die Frage, wer sich das dann eben auch anhört. Also man muss sich auch hinsetzen und wirklich sagen, ich höre mir jetzt 15 Minuten an zum Thema Impfpflicht. Und bei manchen Sachen, glaube ich, wenn es um solche Aussagen geht, wie eben eine Ausschlussaussage oder eine Festlegung auf etwas, dann ist die Frage, ist es überhaupt sozusagen der Wille des Journalisten oder der Journalistin, das dann auch nochmal zu hinterfragen. Also ich glaube, manchmal beißt sich die Katze auch in den Schwanz, dass so eine Aussage erst provoziert wird durch ein konsequentes Nachfragen, durch ein schließen Sie das aus, schließen Sie das aus, wollen Sie das nicht. Und dann ist wahrscheinlich der ein oder andere versucht, eben nicht nochmal nachzufragen, zu sagen, naja, aber was passiert denn, wenn? Sondern dann hat man eben seine Schlagzeile, die man gut verarbeiten kann. Das ist vielleicht auch ein Journalismus-inhärentes Problem und vielleicht auch ein Problem eben dieser schnelllebigen Zeit und auch der Zeit, in der viele, vor allem Zeitungen, um Exklusivmeldungen, um ganz vorne sein, kämpfen.
Aber wir sind dann sozusagen an zwei Seiten dieser Eindeutigkeit. Also einerseits fordert man Eindeutigkeit ein, die man dann wiederum kritisch beäugen sollte, wie auch Herr Ahlers sagt. Andererseits passiert es dann auch, dass Politiker sich sehr vage äußern. Mir fällt jetzt Olaf Scholz ein in der Bundespressekonferenz, als er immer und immer wieder das Gleiche gefragt wurde. Das hat, glaube ich, der Kollege Klaus Remme aus dem Hauptstadtstudio gemacht und so vage und unkonkret geblieben ist, wo ich einerseits gedacht habe, meine Güte, warum legt er sich nicht fest? Und jetzt in unserer Debatte denke ich mir, vielleicht versucht er genau das zu vermeiden, dass er am Ende von uns Journalisten in eine Ecke gestellt wird. Und er hält sich alle Optionen offen, was ja für eine Politik jetzt nicht das Dürfste sein muss, oder?
Klar, natürlich wird man vielleicht vorsichtiger auch. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube, ich habe das vorher mal versucht zu sagen, dass die Menschen eigentlich von uns erwarten können, dass wir Position beziehen, dass wir eine Haltung einnehmen, die begründen und die auch kommunizieren. Natürlich, wenn du dann in die Gefahr gerätst, dass das nicht honoriert wird, wenn man auch mal wieder ändern muss oder wenn man abweicht und dann wieder möglicherweise für alle Seiten offen ist. Auch die Frage ist ja immer in Richtung Wählerinnen und Wähler, welche Position nimmst du ein und wie ist das Gesamtthema ausgesteuert? Ich bin schon der Meinung, es ist heute wichtiger denn je, eine klare Position einzunehmen, die zu formulieren und lieber auch mal in Kauf zu nehmen, dass man sich korrigieren muss, als nur für alle Seiten offen zu sein und sowohl wenn als auch zu sagen. Man muss schon abwägen, aber man muss dann ein Ergebnis auch darstellen.
Mich würde dahingehend mal interessieren, Herr Holecek, Sie werden ja sicher jeden Morgen Ihren Pressespiegel haben und Sie werden auch mit Ihren Pressemenschen durchsprechen, was haben wir denn heute für Themen des Tages, welche Interviews, was sind die wichtigen Punkte in so Interviews. Wie sehr überlegt man sich als Politiker eben genau bei solchen Dingen, können wir eine Festlegung machen oder müssen wir hier uns jetzt mal eine Formulierung überlegen, die vielleicht sich irgendwie, mit der man drum rumschiffen kann, um eine Frage, um eine Festlegung.
Ja, völlig richtig. Bei manchen Themen überlegt man sich das auch, weil man natürlich auch Themen hat, die sehr unterschiedlich sind, wo es tatsächlich auch schwierig ist, wo man auch aufgrund der Faktenlage noch tatsächlich nicht genau weiß, wie man eine Beurteilung wirklich abschließend machen kann und wo man auch tatsächlich überlegt, welche Botschaften sind denn jetzt die richtigen und wie wird so ein Thema auch weitergehen und was entsteht daraus. Aber im Kern muss ich ehrlicherweise bei mir sagen, ich bin eher jemand, der zum Schluss dann sagt, ich wege jetzt nicht alles mit meiner Kommunikationsabteilung nur noch hin und her, sondern ich will schon auch noch authentisch bleiben. Und man muss bei mir eher dann mal in Kauf nehmen, tatsächlich, dass ich etwas sage, was vielleicht der Presseabteilung nicht gefällt, aber ich gehe dann auch dazu. Ich bin jetzt länger schon in der Politik, war Bürgermeister auch einer Stadt und bin jetzt seit einem Jahr, heute ist ein Jahr tatsächlich, dass ich Gesundheitsminister in Bayern bin, genau auf den Tag. Und ich habe natürlich wahrgenommen, dass ich in dieser Position natürlich auch, das war wirklich ein Lernprozess, auch anders wahrgenommen wird und jedes Wort, das du sagst, auch anders gewertet wird. Das nimmt dir ein Stück weit natürlich auch die Unbefangenheit zu manchen Themen, aber man darf sich trotzdem nicht ganz verbiegen lassen.
Ich will auch in keiner Weise dafür plädieren, dass Politiker sich jetzt nur noch vage äußern sollen, dass sie sich später nicht selbst widersprechen. Im Gegenteil. Also natürlich sind klare Positionen und vor allem auch klare Aussagen über die jeweilig vertretenen Werte sehr wichtig, um Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Aber da würde ich auch eine Differenzierung vornehmen zwischen den Positionen einerseits und den Werten andererseits. Also wenn Politiker jetzt zum Beispiel den Wert der Freiheit hochschätzen, Und das Verkörpern schließt es ja nicht aus, dass man als freiheitsliebender Politiker, als liberaler Politiker gerade auch jetzt im Falle der Corona-Pandemie freiheitseinschränkende Maßnahmen vornimmt, weil eben in einer konkreten Situation das dann politisch oder sogar rechtlich geboten erscheint. Ich finde, je unvorhersehbarer und dynamischer ein Geschehen ist, wie die Pandemie ja jetzt sehr offensichtlich ist, desto wichtiger ist es, dass man nicht nur immer pauschale oder kategorische Positionen einnimmt und dann sich sehr schnell wieder in Widerspruch zu sich selbst setzen muss, sondern dass man stärker betont, was eigentlich die Entscheidung tragenden Erwägungen sind und was vielleicht auch die maßgeblichen Tatsachen sind, die jetzt im konkreten Fall dazu führen, dass man für eine Maßnahme ist, weil dann kann man auch später erklären, dass sich eben die Lage so geändert hat, dass jetzt die gegenteilige Entscheidung zu einem anderen Zeitpunkt wichtig ist. Und das ist vielleicht auch wieder ein sehr hoher Anspruch an Kommunikation. Das ist mir schon auch klar, aber das würde ich mir, glaube ich, mehr wünschen.
Ich glaube, dass manchmal auch Journalisten getriggert sind, klare Aussagen zu produzieren, weil eben das passiert, was vorhin schon mal angesprochen worden ist, dass Politiker eben nicht sagen, ich kann dazu im Moment nichts sagen oder das weiß ich nicht oder ich muss warten, wie die Situation ist, sondern eben eine Formulierung haben, die in irgendeiner Form mit der man versucht, in irgendeiner Form das einzufangen, ohne eine klare Aussage zu treffen. Also ein gutes Beispiel ist Markus Söder mit seiner Aussage zu, ist Ihr Platz in Bayern, wollen Sie als Kanzler kandidieren? Er hat nie Ja oder Nein gesagt oder ich entscheide das zu einem späteren Zeitpunkt, sondern er hat immer diese eine Aussage gemacht, mein Platz ist in Bayern.
Ich habe immer gesagt, wo mein Platz ist, hier in Bayern zum einen. Zum zweiten glaube ich, dass diese Umfragen
im Moment... Das gilt für jetzt und für immer.
Ja, das ist doch ganz klar, dass die Umfragen im Moment auch nur im Moment Aufnahmen sind. Die sind ja geschuldet der aktuellen Situation. Keiner darf glauben, dass er mit den Umfragen und Umfragenwerte des Jahres 2020, 2021 ohne Probleme gewinnen kann.
Und das aber versucht irgendwie möglichst blumig auszumalen, aber immer sich alles offen gehalten, aber nie irgendwas Konkretes gesagt. Und da versucht man dann natürlich schon nochmal wirklich nachzusetzen und zu fragen, machen Sie doch mal eine konkrete Aussage. Ich glaube, wenn ein Politiker oder Politikerin sagen würde, ich weiß es nicht oder ich muss in Zukunft gucken, dann würde man gar nicht so sehr darauf drängen, dass dann nochmal eine klarere Aussage, ein Ausschluss oder irgend sowas erfolgt.
Oder man würde einhaken und sagen, der Politiker hat keine klare Meinung und ist als Zeichen der Schwäche auslegen. In manchen Bereichen. Das ist eben schon ein sehr differenziertes Thema, wo ich sage, man muss auch die Situation sehen und man muss es einordnen. Ich glaube, natürlich gibt es strategische Weichenstellungen, die erfordern, dass man möglicherweise zum bestimmten Zeitpunkt sich nicht positionieren kann oder auch will. Aber im Kern, glaube ich, bei dem Thema der Impfpflicht, um nochmal auf das zurückzukommen, ist es tatsächlich ein Umfeld einer Pandemie, die so schnell neue Herausforderungen und neue Weggabelungen erfordert, dass sich tatsächlich Meinungen auch unter neuen Gesichtspunkten ändern können. Und wenn die Diagnose eine andere ist, dann muss auch die Therapie eine andere sein, hat, glaube ich, vor kurzem mal der Bundesgesundheitsminister irgendwo gesagt. Und das trifft zum Beispiel auf dieses Thema der Pandemie und auch auf die Frage der Impfpflicht, glaube ich, ganz gut zu. Und ich denke, man muss auf allen Seiten, die da miteinander zusammenkommen, die Bürger, die eine gewisse Erwartungshaltung haben, die das Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit als hohes Gut auch sehen, das Politik ja auch einhalten sollte. Auf der anderen Seite die Journalisten, die eine gewisse Aufgabe haben, die aber auch in einem Umfeld sind. Wir wissen ja alle, es hängt ein Stück weit auch ab, welche Anforderungen das Medium selber hat und welche Tendenzen mit da verbunden sind. Und auf der anderen Seite natürlich dann die Politik. Das ist ja schon keine einfache Gemengelage. Aber ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, ist in der Pandemie die Kommunikation tatsächlich ein ganz entscheidendes Merkmal. Und die ist, glaube ich, schon schwierig geworden, auch für die Politik. Wir haben da sicher auch Fehler gemacht, wenn ich daran denke, an bestimmte Themen, wie man auch STIKO-Empfehlungen und anderes kommuniziert hat, wie der Bürger dann gesagt hat, naja, heute so, morgen so. Auch da waren die Medien natürlich in keiner einfachen Situation auch, die Dinge auch zu transportieren. Das hat uns, glaube ich, alle vor neue Herausforderungen gestellt und vielleicht ist es ja auch mal ganz gut, die Lehren aus dieser Pandemie mal miteinander zu ziehen und zu schauen, wie kann man denn eigentlich auch in der Kommunikation zu den Menschen hin, für die ja die Medien einfach auch eine Verantwortung haben in der Gesellschaft, wie kann man denn die Dinge da gemeinsam auch besser machen, ohne dass man jetzt in eine falsche Wertung kommt oder in einen Journalismus, der sich anders orientiert. Also ich glaube, da liegt schon noch Potenzial, auch mal genau hinzuschauen und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.
Darf ich Sie mal was fragen, Herr Holecek, weil Sie jetzt zum einen ja für die Impfpflicht sind und zum anderen auch den Vorschlag gemacht haben, dass Leute, die ungeimpft sind, höhere Krankenkassenbeiträge zum Beispiel zahlen sollten. Das haben Sie so ein bisschen in die Diskussion geworfen und wurden sehr stark dafür angegriffen und haben dann, das habe ich gesehen bei Bild Live, gesagt, man muss auch in einer Pandemie einfach über sowas mal diskutieren können.
Mir geht es doch nicht darum, jetzt zu spalten, sondern mir geht es darum zu sagen, was sind die besten Anknüpfungspunkte in dieser Frage einer Impfpflicht. Dass wir eine Impfpflicht brauchen, dazu stehe ich und dazu, glaube ich, sind auch viele Diskussionen schon geführt. Aber jetzt geht es doch in die Frage auch der Durchsetzung und mal drüber nachzudenken, ob dieses Thema des Impfens tatsächlich ein Thema ist, das man mit anderen Bereichen im Gesundheitswesen verbinden kann. Das ist legitim, diese Diskussion muss man jetzt aushalten. Wenn man zu dem Ergebnis kommt, es ist nicht sinnvoll, gut, dann muss man eine andere Lösung finden.
Nehmen Sie dann solche Angriffe, also nehmen Sie das dann als Diskussion wahr oder ist das für Sie ein Angriff nach dem Motto, der hat das gar nicht ganz durchdacht? Wieso kommt der mit so einem blöden Vorschlag raus?
Ich kann Ihnen sagen, dass die Resonanz auf diesen Vorschlag, also wenn man diese Meldung genau liest, dann stand ja da drin, dass ich das zur Diskussion gestellt habe. Man möchte mal prüfen, eine sehr vorsichtige Formulierung, ob es nicht sinnvoll sein könnte, sowas in Erwägung zu ziehen. Also wirklich eine sehr vorsichtige Formulierung, die natürlich dann verkürzt
genau,
wurde.
Genau, sofort weg, das ne, fast zu differenziert. Ja.
Genau, darauf kam natürlich auch, jetzt sage ich mal, Meinungsbilder, die sehr hart waren, die auch wirklich verletzend waren, also bedrohend und früher hatte man solche Leute wie dich an die Wand gestellt, um mal eine E-Mail zu zitieren. Also da kommt dann natürlich schon ein gewaltiges Echo, es kommen auch vernünftige Stimmen, aber im Kern hast du gar nicht mehr die Chance, und das ist das tatsächlich, was ich vermisse und was ich mir gewünscht hätte, mal zu differenzieren und zu sagen, das Solidarsystem der Krankenversicherung ist natürlich ein wichtiges und das Thema des Rauchers oder des Übergewichtigen, das ist natürlich etwas anderes als in einer Pandemie über eine Impfpflicht und einen Akt der Solidarität in die andere Richtung zu diskutieren und zu schauen, kann ich das an ein Feld koppeln, das genau damit zusammenhängt, nämlich Kosten und Krankenhaus und Krankenversicherung. Nichts anderes wollte ich als einen Denkanstoß, mal einen Dialog zustande zu bringen, aber die Chance ist dann gar nicht mehr da. Und das bedauere ich wirklich, dass wir auch die Freiheit nicht mehr haben und den Mut, mal über solche Dinge wertneutral zu diskutieren, sondern sofort wertend so ein Thema in eine Ecke stellen und damit eigentlich jede Diskussion zunichte machen.
Sind wir da zu hart, Katharina?
Also ich finde es eine ganz schwierige Frage, das zu beantworten. Also ich bin total dabei, dass man sagt, eben bestimmte Anstöße kann man hinterfragen und dann auch diskutieren und sagen, was ist denn damit gemeint? Es ist dann, glaube ich, manchmal der Zeit und dem Platz geschuldet, dass man solche Dinge nicht so ausdiskutieren kann in Medien, dass eben auch Überschriften gesucht werden, oft, woran man was festmacht. Also ich vorhin schon mal gesagt, diese Suche in exklusiven Meldungen nach Schlagzeilen, die irgendwie klicken, dass das alles irgendwie eine Rolle spielt. Aber ich glaube auch so ein bisschen die Aufmerksamkeitsspanne von Publikum. Ich weiß nicht, Herr Ahlers, vielleicht können Sie mal sagen, wie Sie Medien konsumieren. Also Sie sind ja offenbar jemand, der viel und Hintergründiges liest. Aber das macht halt dann doch nicht oder leider nicht jeder und nicht jede. Und dann bleiben eben solche Überschriften eher hängen, als dass der Diskurs dahinter hängen bleibt. Aber es ist natürlich ein Punkt, dass wir Journalisten und Journalistinnen schon eine Verantwortung darin haben, auch zu gucken, was hat denn ein Politiker oder eine Politikerin tatsächlich gesagt? War das eine absolute Aussage oder war das eben ein Diskursangebot? Ja, was könnte der oder diejenige damit meinen? Also es ist, glaube ich, schon was, wo wir uns dann auch oft hinterfragen müssen.
Ja, weil ich nämlich jetzt gerade drüber nachdenke, wie würde ich so einen Debattenanstoß von Ihnen, Herr Holecek, formulieren? Ich arbeite auch als Nachrichtenredakteur und da denke ich nicht in Überschriften, sondern ich denke in Leadsätzen. Also was ist der erste kurze, knackige Satz am Anfang von so einer Nachricht? Und da macht sich natürlich so ein Satz viel besser, wenn ich sagen kann, der bayerische Gesundheitsminister Holecek fordert Sanktionen für Ungeimpfte. Ne? Das ist stark verkürzt und gar nicht das, was Sie gesagt haben. Ist aber natürlich knackiger, als wenn ich sowas formulieren würde wie: Der bayerische Gesundheitsminister Holecek möchte eine Debatte führen, ob Ungeimpfte sich an den Kosten ihrer Erkrankung beteiligen müssen oder sowas. Das macht es natürlich in diesem Nachrichtenformat echt schwierig und vielleicht ist das dafür nicht geeignet, aber es passiert natürlich vieles in diesen Nachrichtenformaten. Und der Hintergrund, das ist ja auch so ein Journalismusinterner Begriff, ist halt etwas, das zusätzlich gedacht ist. Aber wenn wir so Sachen nur im Hintergrund debattieren, findet es wiederum nicht den Weg in die große Öffentlichkeit. Deswegen weiß ich gar nicht, wie wir diese Differenzierung so hinkriegen können in den Formaten, die wir heute journalistisch bedienen.
Ich wüsste auch gar nicht, wie es aussehen sollte. Also man könnte dann sagen, man macht ein Streitgespräch, ja. Man lädt Herrn Holecek ein und lädt sich noch einen weiteren Politiker ein und macht eben eine Diskussion, was ja passiert in Talkshows, wobei die sich meistens dann nicht einem Thema so differenziert widmen. Aber in einem Beitrag, einem Artikel kann man Stimmen einsammeln, aber man kann das oft schwer diskutieren. Man kann es in einem Kommentar diskutieren, also kann ein Journalist nochmal seine Argumente vorbringen. Aber ich wüsste nicht, wo das richtige Format ist, zu sagen, so und jetzt berichten wir darüber und stoßen gleichzeitig eine Debatte darüber an, eben außer, dass man verschiedene Stimmen dazu einsammelt dann.
Was würden Sie sich denn wünschen, Herr Holecek, wie sowas dann journalistisch behandelt wird, wenn Sie so eine Diskussion anstoßen wollen?
Dass das nicht einfach ist, Sie haben das, glaube ich, ganz, ganz toll gerade beschrieben, auch von der journalistischen Darstellungsform, wo packe ich das rein und wie kann ich die Botschaft machen? Aber natürlich wäre es das richtige Format in einem Streitgespräch oder in einem Diskurs, in einem Pro und Contra solche Dinge darzustellen und zu wenden und möglicherweise auch über eine solche Diskussion, die ja der Einstieg auch in die Frage sein kann, wie ist denn unser Sozialsystem eigentlich justiert in die Zukunft? Was brauchen wir denn vielleicht? Wo können wir denn mal nachbessern? Also wissen Sie, was mich wirklich umtreibt, um das nochmal global darzustellen, ist, sind wir noch in der Lage, außerhalb des Systems zu denken? Nach einer Pandemie, die uns wahnsinnige Herausforderungen gegeben hat, die Freiheit, den Mut zu haben, Dinge anzusprechen und aber über das Ansprechen hinaus vielleicht neue Lösungen zu erfinden, oder verharren wir in den Scheuklappen der alten Themen und trauen uns gar nicht, weil wir Angst haben, wenn wir was aufwerfen, dann ist es sowieso, wird es totgeschlagen oder wird es gleich in die Ecke gestellt oder wird es tatsächlich gleich niedergeknüppelt. Ich überspitze das jetzt zugegebenermaßen, aber Sie wissen, was ich meine. Ich finde, die Verantwortung auch des Journalismus, so einer Diskussion Raum zu geben in einer fairen Art und Weise und damit auch einen Anstoß zu geben, die ist schon wichtig, weil wir sonst ja die Spaltung eigentlich bedienen, die ja sowieso schon da ist im Moment, wo wir sehen, dass da tiefe Gräben schon langsam entstehen an bestimmten Themen in dieser Pandemie.
Ja, ohne dass ich bin ja wirklich Laie, was Journalismus angeht, weil ohne dass ich konkrete Vorschläge hätte, aber kann ich den Wunsch nochmal unterstreichen, dass Journalismus mit all seinen Möglichkeiten dazu beiträgt, Debatten wie die genannte über längere Zeit offen zu halten. Und eine Möglichkeit ist, dass man erstmal im ersten Moment, unabhängig davon, welches Format jetzt welche Differenzierung zulässt, aber dass man als Journalistin erstmal feststellt, hier hat ein Politiker, eine Politikerin erstmal einen Willen, eine Debatte anregen und hier wird eine Position bezogen. Und wenn man das erstmal reflektiert, dass das im Kern ein Unterschied ist, glaube ich, dass man sich auch anders dazu verhalten kann, weil wenn zum Beispiel jemand eine Debatte anregt, dann ist es ja naheliegend, dass man versucht, zu dieser angeregten Debatte andere Einschätzungen, andere Stellungnahmen einzuholen, ohne das Ziel zu haben, das jetzt zu verkürzt kontrovers darzustellen, sondern erstmal zu sammeln, was sind denn mögliche Positionen zu dieser neuen Debatte und auch auszuhalten, dass es erstmal, also auch grundsätzlich Debatten für eine gewisse Zeit offen bleiben.
Ist das praktikabel, Katharina?
Naja, in gewisser Weise passiert es ja auch, ne? Also so komplett verschließen wir uns dem ja auch nicht. Also wenn wir einen Beitrag, jetzt einen ganz klassischen Beitrag für eine Informationssendung im Deutschlandfunk machen, dann hat der ja ganz oft als Ausgangspunkt eben genau so etwas, ja, eine Forderung, einen Diskussionsbeitrag. Und dann sammeln wir in der Regel ja entsprechend unterschiedliche Stimmen dazu ein. Was man in diesen Beiträgen dann oft nicht zusätzlich noch leisten kann, weil es einfach ein Platzproblem dann gibt, ist nochmal die Einordnung. Also, dass ich dann nochmal erkläre, wie funktioniert denn beispielsweise unser System mit Krankenkasse, mit das Sozialsystem, solche Dinge, die man dann als Hintergrund vielleicht, Information vielleicht auch nochmal bräuchte, die noch dazugehören, für das man dann einfach mehr Platz bräuchte. Aber grundsätzlich funktioniert das ja an vielen Stellen schon genau so, dass man eben, und das ist ja ganz banales journalistisches Handwerk, dass man wirklich jede Seite auch nochmal anhört. Die Frage ist dann aber auch manchmal, schafft es ein Debattenbeitrag, ein Diskussionsbeitrag so weit als Nachrichtenwert, dass man eben nur diesem Diskussionsbeitrag einen Artikel widmet, oder ist es eben einer dann von vielen und wird eben als solcher auch dargestellt und dann geht natürlich die Diskussion wieder unter. Also es ist ganz unterschiedlich, wie man mit solchen Dingen dann eben umgeht. Aber im Kern versuchen wir ja schon immer wieder verschiedene Positionen darzustellen.
Mir ist jetzt nochmal deutlich geworden, dass viel auch einfach mit dem System von Journalismus zu tun hat, das wir haben, mit einer sehr kleinteiligen Berichterstattung, die es heute gibt, Schlagzeilen und so, und die vielleicht den großen Fragen, den großen Debatten nicht unbedingt so gerecht werden. Muss ja nicht nur die Pandemie sein, geht ja auch um Dinge wie Klimawandel und langfristige Prozesse, die wir alle nicht mehr ansprechen können, weil unsere Runde schon vorbei ist. Ich wollte, weil wir jetzt drei Perspektiven auf das Thema hatten, nochmal diese drei Leute abfragen, die dabei waren. Also die Perspektive der Journalistin, des Politikers und des Hörers. Was nehmen Sie aus der Runde mit, Katharina?
Also als ich, Stefan, von dir diese Mail bekommen habe von Herrn Ahlers, das mit dieser Fragestellung, habe ich mir so gedacht, so ich weiß nicht so recht, was ich damit jetzt anfangen soll. Ich bin doch jetzt nicht verantwortlich dafür, was ein Politiker oder eine Politikerin sagt, ob jemand etwas ausschließt oder eben das nicht tut. Was ich jetzt in dieser Debatte noch mal ganz interessant fand, war, dass man schon einmal ein Bedürfnis oder dass es bei manchen Hörern ein Bedürfnis gibt, dass man eben dann auch noch mal nachfragt, wenn es um solche Dinge geht, wenn jemand etwas ausschließt oder etwas wirklich fordert und sagt, was bedeutet das denn? Also da wirklich auch noch mal stärker das noch mal in den Fokus nimmt. Und ich glaube aber, das ist ja eh selbstverständlich, das, was wir sowieso täglich tun, auch wirklich gucken, was hat denn jemand gesagt oder was hat jemand nicht gesagt. Aber die Gefahr ist halt leider für uns Journalisten und Journalistinnen genauso groß wie für alle anderen, dass man manchmal einfach nur das Verkürzte mitbekommt. Aber das ist dann einfach immer Selbstkritik und eigentlich auch das journalistische Handwerk, dass wir wirklich ganz genau gucken, was wurde von wem, warum gesagt und was möchte diese Person uns damit sagen.
Herr Holleczek, was nehmen Sie mit?
Also ich fand auch die Idee spannend, mal diese Frage zu beleuchten, ob der Journalismus und der Einfluss auf die Politik, dieses Wechselspiel, tatsächlich auch dieser Wirkmechanismus ist, der Politik auch verleitet oder in eine gewisse Position bringt. Aber ich denke, wir handeln alle eigenverantwortlich. Wir sitzen im wahrsten Sinne des Wortes trotzdem in einem Boot. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht noch mehr auch immer wieder einen Perspektivwechsel auch einnehmen und auf die andere Seite mit rüberschauen. Und dass wir in der Pandemie, das ist tatsächlich mir ein wichtiges Anliegen, in dieser Sondersituation nochmal vielleicht auch die Sonderkommunikation auch mitnehmen und möglicherweise auch das ein oder andere daraus lernen für die Zukunft.
Herr Ahlers, Sie sind mit der Frage auf uns zugekommen. Was nehmen Sie mit?
Ja, also ich bin ja mit dieser Frage auf Sie zugekommen, auch mit einer fragenden Haltung. Und ich bin nach wie vor selbst auch offen und habe keine klare Antwort. Und mir ist wichtig, dass ich jetzt keinen Vorwurf speziell dem Journalismus als Ganzen gemacht hätte. Im Gegenteil. Also ich habe einmal mitgenommen, wie sehr Journalisten und Journalistinnen auch in den Bedingungen ihrer Formate denken und wie prägend das auch ist. Ich habe Herrn Holleczek auch als sehr reflektierten Politiker wahrgenommen und fand es spannend, mal in dieser Konstellation das Gespräch mitführen zu dürfen. Und ich glaube, ich muss vieles erstmal noch ein bisschen sacken lassen, um das für mich zu sortieren. Aber es hat mir auf jeden Fall viel Freude bereitet.
Zusatzfrage, Herr Ahlers. Sie haben mir vorher gesagt, Sie fänden eine Debatte gut, nach der Sie am Ende auf höherem Niveau verwirrt sind. Ist das eingelöst?
Ja, auf jeden Fall. Das freut mich, dass Sie sich daran erinnern. Genau, da ist eine gewisse Verwirrung und ich würde mich ja in Selbstwiderspruch setzen, wenn ich das jetzt nicht erstmal aushalten würde, diese Verwirrung und sacken lassen würde.
Es kann auch sein, dass Sie auf niedrigerem Niveau verwirrt sind. Das wäre nicht so zuträglich. Das war Nach Redaktionsschluss, der Medienpodcast im Deutschlandfunk mit Stefan Fries, Produktion Mike Herbstreut. Abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt und schicken Sie uns Fragen und Kritik rund um Medien an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de und dann kommen wir vielleicht auch bald hier ins Gespräch. Bis dann.